versuche heute einen zweiten Schwerpunkt zu setzen aus meinen Eindrücken aus meiner Weiterbildungszeit in Greifswald. Wer den ersten Eindruck noch nachhören möchte unter dem Stichwort künstlicher Mangel, der kann das tun, es ist auf der Webseite. Im Buch Daniel lesen wir, wie der damalige Weltherrscher seine Gelehrten aufgefordert hat, ihm einen Traum zu erzählen und zu deuten. Ein Traum, der ihn zutiefst erschreckt hat. Die Gelehrten, die bitten ihn, ihm diesen Traum zu erzählen. Und Nebukadnezar sagt, ihr habt mich nicht richtig verstanden. Ihr erzählt mir meinen Traum und ihr deutet mir meinen Traum, ohne dass ich ihn euch erzähle. Vermutlich hatte er ihn vergessen. Die Gelehrten sagen, unmöglich. Das kann niemand, das können nur die Götter. Der Befehl, alle Gelehrten und Weisen sollen umgebracht werden, inklusive Daniel und seine Freunde. Daniel bittet um eine Frist, er kniet vor Gott mit seinen Freunden und bittet um eine Offenbarung. Und Gott zeigt ihm im Traum ein riesiges Bild, ein Standbild. Ein Kopf aus Gold, ein Brust aus Arme, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Kupfer, die Schenkel aus Eisen und die Füße aus einem Gemisch von zerbrechlichem Ton und Eisen. Und Daniel deutet aufgrund der Offenbarung von Gott dieses Standbild. Er sagt, es handelt sich um die Weltreiche, wo eines das andere ablösen wird. Und er sagt zu Nebukadnezar, das hast du gesehen, das hast du geträumt, bis ein Stein herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt erfüllte. Das ist der Traum und das wäre der Stein. Und dieser Traum und seine Deutung haben sich bereits erfüllt in der Weltgeschichte. Die Weltreiche bis hin zum Römischen Reich, die Schenkel aus Eisen, gibt es nicht mehr. Das letzte Reich, bevor Jesus der Eckstein seine Macht aufrichten wird, beschreibt nun Daniel mit den folgenden Worten, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton, teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen, teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heirat miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Die letzte Weltmacht auf dieser Erde wird also ein Reich sein, aus einem Gemisch aus Eisen und Ton. Eine Macht, die versucht, durch Bündnisse, durch politische Heiraten, die Weltmacht zu sichern. Und das lässt sich aufhorchen. Beachten wir die Entwicklungen auf der Weltbühne, was sich heute auf dieser Welt abspielt, dann spüren wir, wie aktuell, wie nah diese Beschreibung ist. Eisen und Ton, ein Gemisch, das man mit viel Aufwand versucht, miteinander zu vermischen. Ein Gemisch, das man versucht zu verbinden, aber es bleibt brüchig. Viele Christen auf dieser Welt stehen unter dem Eindruck, dass wir am Ende der Zeit stehen. Ich habe den Eindruck, dass wir dieses Bild vor Augen haben müssen im Blick auf alle Bündnisse, Verbindungen, die eingegangen werden auf dieser Welt, politisch, auch religiös. Machtbündnisse, Friedensbündnisse, Einheitsbestrebungen, es werden, sagt uns Daniel in seiner Prophetie, zerbrechliche Gebilde sein. Ein Gemisch, das keinen Bestand haben wird. Darum sagte Daniel, dem damaligen Weltherrscher, zu der Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten, das nie mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Der Traum ist zuverlässig, seine Deutung ist richtig. Ja, der Traum ist zuverlässig, die Deutung war richtig. 4/5 des Traumes haben sich bereits erfüllt. Wir warten auf den letzten Akt. Und meine Frage, die mich dabei bewegt, ist die Frage, auf welchem Fundament gehen wir in diese Zeit hinein, in diese brüchige Zeit? In meiner kurzen Weiterbildungszeit wurden mir 3 Schwerpunkte aufs Herz gelegt. Jesus Christus, das einzige Fundament meines Lebens, Gottes Wort, die einzig verbindliche Quelle der Wahrheit und Nachfolge Jesu, die einzige Antwort für die Zukunft. In der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten, damals zitierte Jesus einen Psalm, Psalm 118, und zwar die Worte: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen, ist ein Wunder vor unseren Augen. Und es gibt noch viele andere Stellen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Der Stein, den wir bildhaft gesehen haben, der die gottlosen Mächte dieser Welt zum Einsturz bringen wird, dieser Stein trägt einen Namen. Und der Name heißt Jesus Christus. Es geht darum nur ein einziges Fundament für mein Leben, das alle Erschütterungen in dieser Zukunft, die kommen werden, überstehen wird. Jesus Christus als einziges Fundament meines Lebens. Ich habe in den vergangenen Wochen 2 Begegnungen erlebt, nicht nur 2, noch mehrere, aber eine Begegnung mit einem Ehepaar. Die Frau hat ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Der Mann aus der ehemaligen DDR ist als Atheist aufgewachsen. Plötzlich standen wir in dem Gespräch vor der Frage, was auf uns zukommt, konkret nach dem Tod. Und dabei wurde mir im Gespräch wieder neu bewusst, was für ein unglaubliches Vorrecht wir haben, wenn wir auf dem Fundament stehen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Unglaublich. Im zweiten Gespräch besuchte ich einen Senior im Altersheim. Seine Tochter, die keine Beziehung zu Jesus hat, war gerade zu Besuch. Sie war tief bewegt von der Beerdigung ihrer Mutter, die ich vor einiger Zeit halten durfte. Und sie meinte, dass sie noch nie eine so berührende Beerdigung erlebt habe. Und ich konnte ihr erklären, warum diese Feier so voller Hoffnung war. Ihre Mutter war eine tiefgläubige Frau, genauso ihr Vater, der sehr nahe vor den Toren der Ewigkeit steht. Und die Zukunft ihrer Mutter und ihres Vaters ist eine Zukunft mit Jesus. Und ihr hättet den Vater sehen sollen. Er hat einfach still genickt, immer wieder genickt. Seine Augen leuchteten, weil er Jesus sein Leben anvertraut hat. Und weil er weiß, was auf ihn zukommt. Etwas Besseres gibt es nicht. In meiner Weiterbildungszeit in Greifswald habe ich erschütternde Analysen zum Zustand der evangelischen Kirche in Deutschland gehört. Nichts Neues, aber mit Fakten, die deutlich machen, dass aus einer Volkskirche, wo es früher selbstverständlich war, dass alle zu einer Kirche gehörten und auch die Kirche besucht haben, zu einer Minorität geworden ist, wo es selbstverständlich geworden ist, dass man nicht mehr in die Kirche geht. Dieser schmerzhafte Rückgang und Zerfall konnte bis heute nicht aufgehalten werden. Ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, wenn ich es richtig gehört habe, im vergangenen Jahr, gesamtkirchlich in Deutschland, 600.000 weniger Mitglieder. In einem Jahr. Ich habe in der neuen Ideeausgabe gehört von den Methodisten, die ihre Mitgliederzahlen korrigieren mussten. Statt wie bisher angenommen 80 Millionen weltweit, nur noch 51 Millionen. Das sind unglaubliche Zahlen. Ähnliches erleben wir in der Schweiz. Früher war der Kirchgang selbstverständlich und er gehörte zum guten Ton. Heute wirkt ein mutiges Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus peinliches Schweigen. Manchmal wirkt es deplatziert. Christen, die in der Öffentlichkeit aktiv missionieren, werden schräg angeschaut und von anderen Christen umgangen. Oder man versucht sie sogar zu hindern, es ihnen zu verbieten. Dagegen finden missionarische Aktionen statt, wohlwollend, begeisternd im Anklang. Im Hauptbahnhof von Zürich hängt im Moment, wer dort gewesen ist, ein riesiger Strumpf. Schauen wir uns das mal an, William, den Clip.
Humanity, yeah, we like David, you know, from Michelangelo, you know, the form is not very different than that, if you see it. Yeah, because there is a continuity between us and nature. You know, I always had been working about that. I always had been talking about that, about the continuity between our body to the landscape and from the landscape to our body. And so there is a continuity to us and the trees, you know, our roots, legs, and our arms to the sky, you know. So this is, we are all together. We are just one nation, the nation of life. This one. Is to listen the heart.
Die Farben, die Neto verwendet, erinnern an die Natur, also das Gelb, das in den Bändern vorkommt, das steht als Symbolbild für die Sonne, das Grün für die Pflanzenwelt, das Braun für die Erde. Es ist sicherlich in Anlehnung an eine gewisse Tradition, die man mit Lateinamerika assoziiert, aber schlussendlich haben diese Farben auch eine symbolische, wichtige Bedeutung für den Künstler.
Ich finde es faszinierend, ja. Und da, ja, also ich frage mich, wenn man so etwas macht.
Also ich habe es wirklich nicht erwartet im Bahnhof und wirklich so, hat mich richtig so, ja, erhellt ein bisschen.
Vor allem in unserer Zeit, wo wir gezeichnet sind von Fragmentation, Hektik und es ist sehr wichtig, dass ein Raum uns geboten wird, wo wir uns wiederfinden können.
Rolf Höhneisen, Redaktor von IDEA. Er schreibt dazu, die in der Zürcher Bahnhofshalle aufgehängte Installation des Künstlers Ernesto Netto ist gigantische 20 Meter hoch und aus farbigen Stoffbändern geflochten. Oben weitet sich der handgeknüpfte Strumpf zu einer Krone mit 40 Meter Durchmesser. Tropfenförmige Gewichtssäcke stabilisieren das Geflecht. Sie sind gefüllt mit über 400 Kilo gemahlenen Gewürzen, Kurkuma, Gewürznelken, Kreuzkümmel, Pfeffer. Ein Tunnel führt in das Innere. Für den Künstler ist der Stoffbaum ein heiliger Ort, aufgebaut zur Ehre von Mutter Erde. Drinnen heißt es Schuhe ausziehen, im Kreis gelegte Meditationskissen. Duftende Kräuter bilden einen starken Kontrast zur Wimmelwelt des Hauptbahnhofs. Jeden Morgen wird zu geleiteten Meditationen eingeladen. Überstimulierte Menschen sollen im Bauch von Gaia, Mutter Erde, Seele, Geist, das innere Selbst erfahren und sich mit Natur und Menschen verbinden. Dieser tägliche Input werden am Sonntagmorgen zu buddhistischen Ritualen ausgebaut, mit Zen-Mönchen, Gongmeister, Mantra singen. Keine Kunstinstallation im Zürcher Hauptbahnhof war je so missionarisch wie diese. Und niemand stört es. Ernesto Netto ist ein Missionar des neuen Heidentums. In seinem Weltbild greifen Geist und Materie ineinander. Alles und jedes hat eine persönliche Seele und einen Geist als Bewohner. Die Erleuchtung kam ihm während eines Trance-Rituals mit dem psychedelisch wirkenden Ayahuasca-Trank. Seither verbeugt sich der Meister vor Mutter Erde. Er lauscht hinein in die Stille, umarmt die Geister in Pflanzen und Steinen, verbreitet seine animistische Botschaft. 2,7 Millionen Franken hat das Kunstwerk gekostet. Stadt, Lotteriefonds, Stiftungen und Private öffneten ihr Kesseli. Täglich gehen 440.000 Menschen an Gaia, Mutter Erde, vorbei. Ich wollte vor Ehrfurcht auf die Knie gehen, schreibt eine Journalistin angesichts des Baumstrumpfs. Alles ist wahr, was hier im Raum sichtbar ist. Sichtbar und unsichtbar. Es ist an uns, uns zu vernetzen, eine neue Welt zu erschaffen. Einen Monat lang lockt Gaias Geist in Zürich. Er zieht Menschen an, die sich nach mehr sehnen als dem Wettlauf um Geld und Zinsen. Still und unsichtbar vernebelt er ihre Sinne. Sie sollen sich dem Geschaffenen unterwerfen statt dem Schöpfer. Rolf Höhneisen fragte sich, wären die Millionen fürs Reformationsjubiläum in ein für Christus werbendes Kunstprojekt besser gewesen? Wie die Journalistin sagte, alles ist wahr, was hier im Raum ist. Sichtbar und unsichtbar, es ist an uns, uns zu vernetzen, eine neue Welt zu erschaffen. Wir leben in einer Welt, die sich daran gewöhnt hat, dass jeder seine Wahrheit suchen kann. Wo und wie er will. Die Möglichkeit, dass es nur eine Wahrheit gibt, ist zu einem absoluten Tabu geworden. Es gibt keinen letzten Maßstab, keinen letzten Prüfstein. Und darum werden wir zunehmend unkontrolliert den Geistern ausgesetzt. Eine ehemalige Reiki-Meisterin schreibt auch in IDEA von ihrer Welt, in die sie hineingeführt worden ist. Und sie hat geheilt, sie hat Menschen geholfen mit diesen Kräften und sie sagt, dass sie nie darüber informiert wurde, mit welchen Geistern sie sich eingelassen hat. Sie lernte kryptische Schriftzeichen, ohne deren Bedeutung zu kennen, und übte sich im Handauflegen und im Vermitteln von Kräften, ohne zu wissen, wer dahinter steht. Sie sagte mir viel früh auf, dass kaum etwas erklärt wird. Aber das Verrückte ist, es passiert etwas. Das Unheimliche ist, dass man nicht weiß, welche Mächte am Werk sind. Sie lernte auf ihrer Suche Jesus kennen und wurde frei von diesen Mächten. Sie hat allen ihren Patienten das Geld zurückgegeben. Jesus lässt seine Jünger nicht im Ungewissen. Er arbeitet nicht im Nebel. Er sagt seinen Jüngern klar und deutlich, woher er kommt wofür er da ist und wohin er geht. Und seine Jünger wissen, worauf sie sich einlassen, bevor sie sich entscheiden. Jesus sagte deutlich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ihr könnt euch entscheiden. Und die einzige Quelle, die uns diese Wahrheit vermitteln kann, ist Gottes Wort, die Bibel. Und darum ist die Frage, welche Haltung wir zu Gottes Wort einnehmen, die grundlegend wichtige für die Zeit, die auf uns zukommt. Es wird entscheidend sein, ob wir und wie wir der Bibel vertrauen oder nicht. Ein Grund für den Zerfall der Kirche in unserer Gesellschaft ist die Kritik innerhalb der Kirche an Gottes Wort. Der Theologieprofessor Udo Schnelle aus Erlangen warnt, die Kirche spielt mit ihrer Zukunft. Die evangelischen Kirchen dienen sich häufig dem Zeitgeist an, meint er, und nehmen die Bibel, Gottes Wort, nicht mehr ernst. Ein krasses Beispiel, meint Schnelle, sei die umgehende Zustimmung der Kirche zur Ehe für alle in Deutschland. Dieses Modell steht im eklatanten Widerspruch zum biblischen Zeugnis. Denn für Jesus entspricht die Ehe nur in der Verbindung zwischen Mann und Frau. Das ist der Wille des Schöpfers. Hier offenbart sich das eigentliche Problem. Das Wort Gottes, die Bibel, wird nicht mehr ernst genommen. Und diese Tendenz macht auch vor evangelikalen Ausbildungsstätten und Christen nicht Halt. Wir feiern das hier Reformationsjubiläum. Für die Reformatoren war die Glaubwürdigkeit, die Irrtumslosigkeit der Bibel gar keine Frage. Und die Übersetzung der Bibel in die Sprache der Menschen damals und die Verkündigung des Wortes Gottes hat diese gesellschaftliche Veränderung und Entwicklung ausgelöst, von der wir heute noch profitieren. Unser Westen ist in den Grundlagen geformt worden von den biblischen Werten. Und diese Werte werden heute Stück für Stück demontiert. Eine Studie der deutschen Regierung Ende des 20. Jahrhunderts, eine Studie der deutschen Regierung, trägt den Titel Die Kultur des Westens zerstört sich selbst. Eine Kultur, die im Wesentlichen eine Kultur der Reformation und der biblischen Werte ist. Und darum sind wir Christen aufgefordert, uns diesem Fundament zuzuwenden. Und das bedeutet ganz schlicht, die Bibel zu lesen. Und zwar die ganze Bibel. Dass wir die Zusammenhänge kennenlernen, den Plan verstehen lernen, den Gott mit dieser Welt hat. Und denke nicht, es genügt, ab und zu einige Bibelworte zu hören und zu lesen. Die Zukunft, die uns erwartet, wird in jeder Hinsicht herausfordernd sein. Jesus hat gesagt, wachet. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder das andere Wort von Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und von Menschen, die in der Apostelgeschichte Jesus gefunden haben, da lesen wir, dass sie täglich in der Schrift forschten, ob es sich auch so verhält, was da gesagt und gelehrt wird. Das hat mich in den vergangenen Wochen zutiefst bewegt, dass wir Christen eine neue tiefe Hinwendung zu Gottes Wort brauchen für die Zukunft. Und das bedeutet nichts anderes als, lies täglich deine Bibel. Tausche dich regelmäßig aus in Kleingruppen, in Seminaren über die Bibel. Lese Bücher, die dich zum Bibelstudium ermutigen. Und achte darauf, dass du einen täglichen Umgang hast mit Gottes Wort in deinem Alltag. Dass Gottes Wort dich begleitet, dass es mit dir ist, auf deiner Zunge, in deinem Herzen. Jesus spricht von der letzten Zeit als einer Zeit der globalen Verführung, von einem Sterben der Liebe zu Gott, seinem Wort und seinem Volk. Wir haben schon ein Wort gehört von Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ein zweites Wort predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, ob es gehört werden will oder nicht. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zukehren. Ich bin zutiefst überzeugt, wir leben in dieser Zeit, wo wir die richtigen Antworten auf die Herausforderungen des Zeitgeistes nur finden, wenn wir uns intensiv mit Gottes Wort auseinandersetzen. Und das beginnt immer wieder neu mit dem einfachen Lesen und auf Gott hören und danach leben. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Predigt dabei gewesen ist über künstlichen Mangel. Ich habe ja damals euch Mut gemacht zu einem Test. Eben, ihr könnt das nochmal nachhören im Internet. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Test ergangen ist. Ich möchte euch heute zu einem zweiten Test einladen, ergänzend. Und zwar zu einem ganz einfachen. Versuche in den kommenden Sommermonaten einen Monat lang keine Zeitung zu lesen, keine Nachrichten zu hören, keine Nachrichten auf SMS und Mail abzurufen, bevor du nicht die Bibel aufgeschlagen hast. Also bevor du irgendwelche Medien ergreifst und dich berieseln lässt. Lass dich von Gott tränken, ernähren mit Gottes Wort. Lies mindestens eine kurze Andacht in einem Andachtsbuch und entschließ dich als weiteren Schritt, ein Evangelium oder einen Brief im Neuen Testament zu lesen. Mach das nicht alleine, sondern nimm jemand an deine Seite, einen guten Freund, und tausch aus mit ihm. Lies den gleichen Brief oder das gleiche Evangelium und tausch miteinander aus. Vielleicht habt ihr Fragen, könnt ihr miteinander besprechen. Das Ziel dieses Tests ist ganz schlicht eine neue, tiefere Verankerung von deinem Leben in Gottes Wort. Es gibt ein bekanntes Kinderlied, das wichtigste Buch auf der Erde, das schönste Buch, das es gibt. Seid ihr davon überzeugt, dass es die Bibel ist? Seid ihr davon überzeugt? Das ist überhaupt keine Begeisterung. Überhaupt keine Begeisterung. Es ist unglaublich. Seid ihr davon überzeugt? Ja, aber das ist so wichtig. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass es das wichtigste Buch ist, hat es auch den wichtigsten Platz in meinem Leben. Vor allen anderen Medien hat es das. Welche Bedeutung hat die Bibel in deinem Leben, konkret in deinem Alltag? Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Und dann sagt Jesus berühmt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir essen jeden Tag. Manchmal schmeckt uns das Essen, manchmal weniger. Aber wir essen, wir essen. Manchmal schmeckt das Bibellesen, manchmal sagt es uns nichts. Aber wir essen für unsere Seele, für unser Herz, für unseren Glauben. Und wenn wir nicht essen, sehen wir das auf der Waage. Na, manche wären froh, aber es geht ja nicht darum. Es geht um unsere Seele, um unser Herz. Wir brauchen die tägliche Nahrung für die Seele. Und ich kann euch eines sagen, aus meinem Leben, ohne Gewohnheit geht nichts. Ich schaffe das nur, weil ich mir das angewöhnt habe. Das heißt nicht, dass ich es immer schaffe, aber mein Ziel ist es, jeden Tag Gottes Wort. Jesus Christus, das einzige Fundament meines Lebens, Gottes Wort, die einzig verbindliche Quelle der Wahrheit und Nachfolge Jesu, die einzig mögliche Antwort für die Zukunft. Das wäre das nächste Thema in 14 Tagen. Ich lade alle dazu ein. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass wir in dieser Welt, wo so vieles zerfällt, wo nichts mehr klar ist, wo alles in Frage gestellt wird, du stehst da, du Fels, du Heil, du Hoffnung, du Wahrheit, du Leben, du Weg. Und wir preisen dich, dass du uns die Augen öffnest für diese Wahrheit immer wieder neu und dass du uns einen festen Stand gibst auf diesem Felsen, auf dir, Jesus Christus, und auf deinem Wort. Und du, Heiliger Geist, hältst du uns dabei fest und führst und leitest uns und offenbarst uns zum rechten Moment. Jesus, lass uns auf dieses Fundament wieder ganz neu stehen. Und lass uns keinen Tag verpassen in der kommenden Woche, wo dein Wort in unserem Alltag nicht aufgeschlagen und gelesen wird und gehört wird und gemacht wird. Gottes Wort, das Leben, ewiges Leben. Herr, das wir aufnehmen können wie Brot, wie Wasser. Danke für dieses wunderbare Geschenk und dass du uns Gnade gibst für die nächsten Schritte in unserem Vertrauen zu dir und in unserem Vertrauen zu Gottes Wort. Amen.